Ich habe nie etwas gefälscht. Ich habe Bilder gemalt.
Hallo Christian, wie geht's?
Servus. Ja, so ein bisschen im Glutofen Deutschland gerade. Also ich sitze hier bei, unterm Dach muss man dazu sagen, bei Außentemperatur 36 Grad und bin es nicht so gewohnt, das heißt etwas anspruchsvoll, bin aber der Letzte, der sich da beschwert und ansonsten geht es mir gut. Wie geht es dir?
Wunderbar, wunderbar. Mir geht es auch gut, ich habe es nicht ganz so heiß. Ansonsten freue ich mich, dass wir mal wieder zu einer Folge zusammenkommen. Wir haben uns ja tatsächlich eine Weile nicht gesehen, weil wir beide so ein bisschen viele andere Dinge zu tun hatten.
Aber deswegen die Abstände werden wieder kleiner.
Die Abstände werden wieder kleiner, die Tendenz passt.
Schon ein positives Zeichen.
Auf jeden Fall, auf jeden
Fall.
Der
Trend passt.
Genau. Ansonsten, klar, Hitzewelle über Deutschland ist man so nicht gewohnt. Ne? Also am besten schattig, viel trinken. Für alle Freunde, die uns zuhören, wäre das unsere Empfehlung. Kommt gut durch die Hitze. Und wir haben gerade ein Zitat gehört. Da fragt man sich vielleicht, Mensch, worum geht's denn da jetzt genau? Und das werde ich gleich ein bisschen auflösen. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, Christian, die ich dir erzählen wollte und muss gleich mal vorausschicken, es geht um Kunst. Und ich glaube, alle hier, die uns zuhören, die wissen, dass ich kein Kunstexperte bin. Die Geschichte habe ich aber ausgewählt, weil sie so ein bisschen den Titel unserer Folge auch, also Business, Pop, Kultur, den Titel unseres Podcastes super vereint. Ja, also es geht um Business dabei, es geht um Popkultur und es geht auch um Popkultur, also Pop, es geht um Kunst ganz konkret. Und ich bin kein Kunstexperte, ich bin auch kein Kriminologe, aber ich bin auf eine Geschichte gestoßen, die mich fasziniert hat. Es mag sein, dass einige Hörer, vielleicht auch du, die schon kennen. Ich kannte sie nicht und deswegen dachte ich, da steige ich mal tiefer ein und bringe das mit, was ich dazu rausgefunden habe. Und das bezieht sich natürlich auf öffentlich zugängliche Quellen. Ne? Also ich kenne den Protagonisten nicht selbst und es gibt aber eine ganze Menge, wenn man dann wirklich mal guckt und sich in dieses Rabbit Hole begibt, wo schon Leute darüber gesprochen haben, wo Artikel darüber da sind, wo es einen Film gibt dazu und wo es auch eine Menge in Museen noch gibt, was rumhängt von ihm. Und da werden wir uns jetzt mal ein bisschen reinfinden. Also, wenn irgendjemand der Hörer feststellt, da gibt es Details, die ich hier falsch wiedergebe oder so, seht es mir nach, schreibt uns gerne, dann ordnen wir das im Nachgang nochmal ein. Wir erzählen jetzt hier die Geschichte so, dass es gut und unterhaltsam auch ist. Es ist jetzt kein Gerichtsurteil. Ne? In diesem Sinne sage ich jetzt mal ein paar Worte nur. Ja? Titanweiß, 300 Bilder und ein T-Shirt-Shop. Und damit würde ich sagen, los geht's. Christian, stell dir mal vor, ja, du bist ein solventer Kunstsammler. Du sitzt in einem Auktionssaal, vor dir hängt das Gemälde eines Expressionisten aus dem frühen 20. Jahrhundert mit tollen Farben, einer Energie, die du fast schon körperlich spürst. Du hast eine kleine Gänsehaut und du bist auch safe. Ja? Das Auktionshaus hat alles geprüft. Es wurde zertifiziert durch eine besondere Expertise. Es wurde belegt, wo das Bild herkommt, mit einer Familiengeschichte. Da gibt es Fotos, da gibt es Dokumentationen. Und dahinter steht letztendlich ein Großvater, der leider verstorben ist, aber eine Kunstsammlung hinterlassen hat. Oder der Kunst gesammelt hat, auch so vor dem Zweiten Weltkrieg und auch während des Zweiten Weltkrieges, die ist dann verschollen. Und ein Bild davon, das hast du heute in den Händen. Du kannst es kaufen für lächerliche 2,88 Millionen Euro. Ja? Und wie fühlst du dich dabei? Du hast es in den Händen.
Genau. Hast du am Anfang gesagt, ich bin ein Solventer oder Insolventer?
Ein Solventer. Du hast Knete und du willst die halt gut ausgeben und du sammelst Kunst und du denkst, wow, Jackpot, ich habe jetzt dieses Bild für lächerliche 2,88 Millionen. Wie fühlt sich das an?
Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so diese gesamte Kunstbranche nehme mit all dem, was dazugehört an Werten, an Geschichte, an Historie. Wenn ich jetzt mal ganz privat auf mich schaue, ist das etwas, was für mich so irgendwie total schwer greifbar ist. Also total schwer greifbar, wie, okay, irgendwie steckt da eine ganze Menge dahinter, ja nicht nur am Bild, auch an Mythos letztlich. Aber wie diese Werte dann zustande kommen, was dahinter steckt, ist für mich immer schwer greifbar. Trotzdem versuche ich mich mal so in diese Geschichte hineinzuversetzen. Und ich könnte mir vorstellen, für jemanden, der sich dafür interessiert, der da wirklich drin in dieser Geschichte ist, ist das wahrscheinlich so, keine Ahnung, so wie so ein Kindheitstraum. Ne? Also keine Ahnung, so wie, ich stehe vor der wiederauferstandenen Titanic oder so. Also so wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, seit 40, 50 Jahren mache ich das und so dieses Gefühl, das ist so der Once-in-a-Lifetime-Moment jetzt gerade.
Ja, stell dir vor, du hast die Original-Studio-Bänder von Elton Johns erstem Album genau. in der Hand. Ja, so.
Ja oder, genau. oder dem vielleicht zeitaktuell, ich habe den WM-Pokal, den sonst wirklich, der ja heilig ist, den sonst nur die Spieler tragen und den halte ich jetzt gerade in meinem Händen. Das ist natürlich was, das ist so, es ist so krass und das ist so, so unvorstellbar. Und wahrscheinlich kaum in Worte zu fassen. Wahrscheinlich wirklich so ein, wie gesagt, einfach so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Wie wenn ich mein größtes Idol plötzlich irgendwie sehe oder so.
Mega geil, fühlt sich gut an, oder?
Ja, klar.
So, jetzt spielen wir mal drei Jahre vor. Ja? Also nach 3 Jahre später kriegst du einen Anruf und jemand erklärt dir, dass dieses Bild, was du da verkauft hast oder gekauft hast, ein Pigment enthält, was noch gar nicht erfunden war zu der Zeit, als das Gemälde eigentlich gekauft war.
Also das heißt, die Geschichte fängt an zu bröckeln.
Die Geschichte fängt an zu bröckeln. Also das Bild ist eine Fälschung. Also nicht eine Kopie, sondern und auch nicht kein schlechtes Imitat oder so, sondern ein Bild, das so überzeugend ist, dass jahrzehntelang geglaubt wurde, es ist ein Original, aber durch chemische Analyse kam dann raus, kann es nicht sein, weil das ein Pigment drin, was erst später erfunden wurde oder genutzt wurde in der Kunstszene. Mhm. Und der Mann dahinter, der dieses Bild letztendlich erschaffen hat, der hat den Namen Wolfgang Beltrachi. Ja, er sagt heute eigentlich von sich, er hat nie was gefälscht.
In gewisser Form ist er wahrscheinlich, betrachtet er sich als Künstler, würde ich jetzt mal tippen, oder?
Betrachtet sich auf jeden Fall als Künstler, also, und als sehr überzeugter Künstler von sich, jemand, der auch keine Grenzen akzeptiert, der ein hohes Ambitionsniveau hat, auch was so Geld angeht. Und der auch sagt, naja, ich kann eigentlich jedes Kunstwerk malen und auch jeden Künstler. Das ist jetzt nicht so eine Herausforderung für mich. Und das hat er dann auch gemacht. 2011 wurde er verurteilt zu 6 Jahren. 14 Bilder hat er, waren da sozusagen auf der Uhr für diese Strafe, die er da bekommen hat. Tatsächlich nach eigener Aussage waren es etwa 300, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, die tatsächlich da über den Kunstmarkt gelaufen sind. Und wie gesagt, wir haben hier gerade über deine 2,88 Millionen gesprochen. Ja, die anderen waren in einem ähnlichen Niveau und da kannst du dir mal vorstellen, was das für ein Umsatz eigentlich war, den der Herr gemacht hat.
Ich hatte ja auch mal kurz irgendwie recherchiert vor der Folge. Also da sind ja mehrere Millionen, also sehr, sehr viele Millionen Euro zusammengekommen. Was da an, weiß gar nicht, wie man das da nennt, Fälschungsgewinn, aber so, also was da so im Umlauf, in den finanziellen Umlauf geworfen wurde, eine ganze Menge. Also unabhängig davon, was wir jetzt gleich noch über den Künstler herausfinden, würde mich mehr interessieren, was passiert dann eigentlich da? Weil der ist jetzt ins Gefängnis gekommen. Haben die das dann wieder zurückbekommen? Nicht zurückbekommen. Aber ich stelle mir das erstmal so vor, das Finanzielle ist ja das eine. Jetzt tippe ich mal, wenn ich mir für 2,88 Millionen Euro ein Gemälde kaufe, werde ich wahrscheinlich nicht 2,9 Millionen auf dem Konto haben. Das ist, ich tippe mal, das sind jetzt sehr solvente Kunden wirklich gewesen. Das heißt natürlich, egal wie viel Geld ich habe, diese 2,88, die tun mir erstmal sehr, 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 sehr viel weh. Was aber wahrscheinlich noch am meisten weh tut, ist, und das ist ja so ein bisschen so dieses Narrativ und diese Story, die du gerade aufgebaut hast. Ich kaufe ja ein Gemälde nicht, also gibt es wahrscheinlich auch, aber nicht nur als Vermögens Anlageobjekt, sondern ja, weil ich da eine emotionale Bindung habe, weil ich ein Kunstliebhaber bin, weil das mein Ding ist, weil das so mein Lebenstraum ist, keine Ahnung, dass ich mal ein Picasso im Wohnzimmer habe und ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, wow, das ist hier quasi das, was die Welt auszeichnet, das, was Kunst auszeichnet. Und wahrscheinlich, desto höher ich dieses Fundament baue, desto mehr ist es ja so, dass in dem Moment, wo ich dann die Message kriege, dass das dann wie so ein Fingerschnipsen einfach alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammenbricht. Also das eine ist ja der finanzielle Wert, das andere ist, was ist da auch emotional passiert? Und das stelle ich mir krass vor.
Na, gerade weil Kunst ja häufig einen ideellen Wert hat. Du kannst natürlich aus einer Investorenperspektive sehen, natürlich. Dann ist es schon ärgerlich. Dann aber auch aus einer ideellen, dass du sagst, ich habe hier diesen echten, beispielsweise Picasso, Max Ernst oder sonst jemanden. Und in der dritten Variante ist natürlich, du fühlst dich wahrscheinlich ziemlich, wenn man sagen, auf der gut Deutsch, verarscht. Ne? Dann auch, Insbesondere, weil der ganze Kunstbetrieb dahinter steht. Und wieso das auch nur auf, wir kommen nach später nochmal zu, warum das auch nur auf 14 Gemälde beschränkt war, ist, weil sonst der Kunstmarkt quasi implodiert wäre. Also du musst dir vorstellen, da sind natürlich ganze Sammlungen, Expertisen, die hätten neu aufgerollt werden müssen, Versicherungen hätten eine Menge bezahlen müssen und so weiter. Das heißt, es ist sowas too big to fail, könnte man sagen. Ja? Und dafür ist er eigentlich ganz glimpflich hervorgekommen. Auch wenn er später von sich sagte, dass er natürlich einen anderen Anspruch an Reichtum hatte, der Beltrachi selber, den er jetzt nicht hat. Und dafür wollte er aber nie in der Öffentlichkeit stehen. Und das tut er ja jetzt. Ne? So.
Was hat er eigentlich gemacht? Hat er quasi gefälscht im Sinne von, hat er Duplikate erstellt? Oder hat er irgendwie neue Gemälde, wo er dann behauptet hat, Picasso hat auch mal das gemacht? Also hat er neue von bekannten Künstlern oder hat er bereits bestehende gefälscht?
Also da muss ich sagen, da kommen wir jetzt gleich mal hin. Also lass uns mal von Anfang an vielleicht erstmal den Hintergrund, dass man versteht, was er getan hat. Erstmal verstehen vielleicht, wo er herkommt. Und er kam aus Höxter.
Ein paar Kilometer von mir entfernt.
Ja, guck mal an, siehst du? Also, eigensträchtiger Ort, 1951 geboren und er hieß eigentlich nie Beltrachi von Anfang an, sondern Fischer. Also Wolfgang Fischer ist zur Welt gekommen 1951. Beltrachi, den Namen hat er erst durch seine große Liebe Helene angenommen. Und er war selber Sohn eines Kirchenmalers und Restaurators. Der Vater war also ein Handwerker, wenn du so willst. Und der hat Kirchenfresken restauriert, ja, also alte Gemälde konserviert und dann Malerei nicht aus einer Kunstperspektive betrieben, sondern letztendlich als materielles Handwerk, wenn du so willst. Also nicht aus einer Inspiration, sondern weil er es kann, ja. Mhm. Und Wolfgang ist jetzt häufig mitgekommen in die Kirchen und in die Ateliers, er hat dazugeschaut und er hat was gelernt, was einigen Menschen halt auch verborgen bleibt, nämlich, dass Malerei vor allem Wissen ist. Wissen über die Materialien, über den Herstellungsprozess, über Schichten, wie man Farbe aufbringt, Farbe trocknet, wie eine Leinwand altert, weil das ist ja in dieser Restaurationsszene natürlich dann relevant, wie verschiedene Stile funktionieren und wie der Pinsel geführt werden muss, um bestimmte Effekte zu erzeugen. Und das ist jetzt natürlich ein spannender Move. Ne? Wir haben ja öfter auch schon mal über Schule und Bildung gesprochen und hier lernt jemand etwas fürs Leben, kann man sagen. Nicht aus der Schule oder aus dem Kunstunterricht, sondern aus der Praxis und durch Beobachtung. Kennst du das? Lernen durch Zuschauen und eben nicht aus dem Unterricht?
Genau. Es gibt ja auch so im Englischen so dieses, wie heißt es nochmal, Booksmart und Streetsmart, ne? Also dieses Booksmart quasi, aus Büchern an der Uni, ich habe alle Theorien. Und dann gibt es so die anderen Streetsmart, die haben einfach so, weil sie halt quasi, keine Ahnung, weil sie auf der Straße, weil sie mittendrin leben, weil sie die Sachen beobachten, weil sie es selber ausprobieren, da halt ihre Fähigkeiten gelernt. Gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Branchen immer so diesen Vergleich. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier, aber sagt mir auf jeden Fall dadurch was die Unterscheidung.
Ja, ne, also das merken wir ja auch, ne? Lernen durch Beobachten ist ja was Riesengroßes. Und da wird das Curriculum halt nicht durch eine Schule aufgebaut, sondern hier trifft tatsächlich dann auch Talent und Interesse zusammen und dem, was ich habe. Das ist so ein bisschen wie, stell dir vor, Mozart hätte nie ein Piano irgendwo gefunden. Ne?
Ja.
Ja. Also das ist so ein bisschen, wo diese beiden Dinge aufeinander prallen. Also als er dann ungefähr 13, 14 Jahre alt ist, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen in Quellen, da passiert auf einmal was. Und zwar Wolfgang kopiert einen Picasso. Und zwar nicht, weil er das täuschen will, sondern einfach als Übung und um zu so ein bisschen sich auszuprobieren. Der malt das Bild so überzeugend, dass sein Vater, so sagen es diese Quellen, ja, laut Überlieferung den Pinsel weglegt und zwar für immer, weil er sieht, oh, mein Sohn hat mich überholt, ja. Ich weiß gar nicht, was da geschehen muss und warum er das auch machen musste, aber es ist eine interessante Story auf jeden Fall, die hier stattfindet. Und das ist aber erstmal kein Triumph, ne? Das ist erstmal eine Verschiebung. Der Papa, der sieht halt, mein Sohn kann das richtig, der hat Talent, das nehme ich ernst, mein Sohn ist besser als ich.
Krasser Moment, wahrscheinlich.
Ja.
Also.
Genau, und das hinterlässt aber weder Schuldgefühle noch eine übermäßige Ehrgeizigkeit oder einen übermäßigen Ehrgeiz, sondern das ist eigentlich etwas, was dem Wolfgang ein riesiges Vertrauen in die eigene Kompetenz gibt. Ne? Also das ist ja schon dann auch, wenn ich in diesem Alter sehe, wow, okay, das ist beeindruckend für jemanden, der sich richtig gut auskennt, dann ist man natürlich auch überzeugt von seinem Talent, von dem, was man kann. Und ich glaube, das prägt ihn sehr, sehr stark dann auch für den weiteren Verlauf. Ne? Ich kann das. Ja, das ist so ein starker Glaubenssatz, wenn du sagst, ey, ich kann das, ich habe das drauf, ich kann jeden eigentlich nachmachen und zwar mit dieser Gewissheit, ohne Stress, ich mache das einfach.
Ja. Mit dem, also mit dem Wissen, für was das so hinführt, denke ich so ein bisschen so natürlich so an diese Ikaros-Geschichte, ne? Im Sinne von so, ich bin unbesiegbar, ich kann alles. Was natürlich dann erstmal gut ist, also du hast ja gerade von dem Glaubenssatz gesprochen, dieses, so dieses, ich kann das, überhaupt so in sich diesen, diesen Glaubenssatz, ich kann das zu tragen, der kann ja Unfassbares freisetzen. Aber auch hier, einerseits, andererseits, die Geschichte geht ja noch weiter und wir wissen alle, wie es bei, war das Daedalus, Ikaros, ich glaube, es war Ikaros, wie es bei dem geendet hat, der dann quasi dann ein bisschen zu hoch geflogen ist und dann sind seine Flügel irgendwann in Schmelzen gekommen. Aber hier sind wir in der Geschichte noch nicht. Hier ist noch alles, alles, genau. Ich kann das, alles noch auf geraden Bahnen unterwegs.
Genau, und er sagt es auch später ganz offen, ne? Ich kann alle, hat er so gesagt, ne? Und damit meint er natürlich alle Künstler, deren Stil er sich mal angeschaut hat. Und in, es gibt einen Film, auf, der kam mal auf Netflix, 2014 ist der rausgekommen, den kann man auch in YouTube sehen noch, empfehle ich mal, als Dokumentation ganz sehenswert. Da taucht er auch auf, man begleitet ihn, das ist das dann auch. Und da sagt er das auch, ne? Also dann redet er so über die Künstler und sagt so, naja, ein Genie war Max Ernst halt nicht, ne? So und so hat er das gemacht von der Technik und das kann ich halt auch, ne? Und Rembrandt, Picasso kann ich alles, wenn ich will, ne? So. Also, das ist natürlich auch interessant, ne? Weil er begann dann ja auch, sich genau auf die Stile so einzuschießen und keinen eigenen auch zu entwickeln, ne? Also, das hätte auch an einem Pfad gehen können, aber so ist es halt gewesen. Mit 17 wird er selber aus der Schule geworfen. Ja, die Gerüchte, warum, gehen auseinander. Hat irgendwas mit ja, wahrscheinlich jugendlichem Leichtsinn zu tun und auch dem, dass man ein bisschen schlüpfrige Heftchen da dabei hat oder so. Naja, er geht danach zu einer Werkkunstschule, bricht dann aber ab, ist ihm alles zu langsam, zu akademisch. Er ist ein Praktiker, ja, kann man sagen. Ja, und dann hat er so eine kleine Phase, Sturm und Drang, könnte man sagen. Klingt, wenn man so die Berichte liest, wie so ein Roadmovie. Ja? Amsterdam, Marokko, Mallorca, Südfrankreich, in Kommunen unterwegs, Hausboote, Flohmärkte, LSD, Opium, Kifferei. Also wie so ein Hippie im wörtlichen Sinne. Ne? Er malt dann auf Straßen, auf Cafés, auf Märkten. Und er verkauft die Kopien der alten Meister dann an Touristen und Passanten, die eigentlich gar nicht genau sehen wollen oder können, ob es jetzt ein Unterschied ist zwischen alten Meistern oder nicht. Ne?
Aber auch hier könnte man auch sagen, alles so ganz normal. Also er verkauft ja nicht und sagt hier, ich habe hier einen Picasso, sondern er sagt, ich habe hier ein Bild gemalt. Also noch alles, alles noch gerade.
Genau, genau, kann man so sagen. Ne? Und was er aber
alles
macht,
noch
was
nicht, alles noch nicht juristisch belangbar.
Richtig, und was dabei passiert und was er später, was ihm später auch helfen wird, ne? Er lernt halt Markt kennen, er versteht, ja. Wer kauft was und warum kauft er was und was genau wird nachgefragt. Und auch hier wieder aus praktischem Erleben und aus praktischer Notwendigkeit heraus. Ne?
Wirtschaftswissenschaften auf der Straße studieren.
Sozusagen, das ist dieses Cheat-Smartness, ja, die du auch angesprochen genau. hast. Ne?
Genau, genau. Dann, wie Kinder, die mit dem Kaufladen handeln lernen.
Genau, oder was machen, wo sie dann später merken, wow, das ist interessant und anderen Leuten sehr viel wert. Ne?
Genau, genau, genau.
Und dann verdient er halt an einem Tag auf einmal auf irgendeinem Markt 100 Mark. Ja? Auf einem Markt 100 Mark. Und sein Vater hatte halt noch im Hinterkopf, der verdiente im Monat halt 900 Mark.
Mhm.
So, und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo es Klick macht. Ja? Hier ist ein Potenzial, was schlummert. Und da kann er ganz nüchtern kalkulieren, ey, das kann ich eigentlich groß machen. Wie kann ich denn das skalieren? Ne?
Diesen Moment, den gibt's ja, ich muss sofort an ganz viele andere Momente denken, aber diesen Moment mit, boah, das ich mache, boah, das, was ich hier gerade mache, damit kann ich ja richtig krass was verdienen, da sind mir sofort zwei Serien eingefallen, das erste ist Breaking Bad, hast du ja auch gesehen,
ja,
oder?
Ja, ja, klar.
Da hast du ja auch so diesen einen Moment, wo es so Klick macht und so, ey, scheiße. Das kann ein richtig krasses, großes Ding werden. Und das Zweite, woran ich denke, ist How to Sell Drugs Online Fast oder so. Genau das Gleiche. So dieses so, boah, krass, ich habe hier irgendein Talent und das kann so richtig groß werden. Lustigerweise beides auch Dinge, die eher dann auch ein Kriminalpodcast sein könnten.
Absolut, absolut, ja. Wenn wir auf Beltrachi zurückkommen, dann gab es so einen Punkt, der auch einen gewissen Einfluss haben könnte, der so eine Art Wendepunkt nochmal sein könnte bei ihm im Leben. Ne? Und das war um das Jahr 1972, da war er ungefähr 21. hat er halt als Wolfgang Fischer unter seinem echten Namen drei eigene Bilder ausgestellt, ne, im Haus der Kunst in München. Da geht es vor allem um surrealistische Werke. Und es wird auch eins verkauft. Und die Galerie sagt, Mensch, Wolfgang, wir würden dich gern unter Vertrag nehmen. Geiler Shit eigentlich, ne?
Und? Bis jetzt eine vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte. Also,
exakt, exakt.
Geht steil bergauf.
Und er macht wahrscheinlich das, was wir alle tun würden. Er lehnt ab.
Klassiker. Oder wo man so reinrufen will. Ich meine, man hat ja dann so immer so, wenn man diese Geschichte also von außen betrachtet, hat man so diesen väterlichen Impuls, so, ach, mach das doch und dann ist doch alles gut. Dann.
Ja, ja.
Aber wir haben schon frühzeitig kennengelernt, dass er ein, wahrscheinlich nicht den geradesten Weg nimmt.
Ja, und auch, wie gesagt, eine sehr große Ambition hat und Grenzen genau. Und normale Kriterien
nicht so akzeptiert.
Auch übergeht, genau. Also er hat nachweislich echtes Talent, das hat ihm sein Vater bestätigt, das hat sicherlich auch viele andere auf die touristischen Märkte und jetzt auch die Galerie. Und er kann eigenständig arbeiten, er hat auch eine eigene Handschrift und er kann Bilder schaffen, die auf einem Markt bestehen, ja, das ist jetzt also belegt, aber er sagt nein, ja. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, Christian, ein Moment, wo man ein echtes Angebot ablehnt, weil es sich irgendwie einfach falsch anfühlt, aber wie du sagst, ne, aus einer parentalen, aus einer elterlichen Fürsorge ja. Und sagen, hey, mach das ist doch die Chance und so und trotzdem lehnst du ab, ne?
Ja, ich glaube so, also im Kleinen hat, glaube ich, jeder so ein bisschen diese Momente im Leben. Ich meine, einmal so, es gibt so zwei Perspektiven. Und natürlich, wenn du selber so aufwächst, triffst du selber Entscheidungen, das will ich machen oder in diese Stadt will ich gerne hinziehen oder den Beruf will ich gerne machen oder als Kind, ich will das Instrument spielen oder ich will es auch nicht spielen. Also so, da gibt es ja so diese Momente und dann natürlich, wenn man selber später Vater wird, hat man es auch genau andersrum. Aber diese Momente, so die kennen wir alle. Ne?
Hast du eine Idee, was ihn dazu bewogen hat? Also was wenn ich ihn reinversetze, was könnte ihn bewogen haben? So nach all dem, was du von ihm jetzt weißt, was könnte ihn dazu bewogen haben, dazu Nein zu sagen?
Ich glaube, das, was du gesagt hast, ne? Ich glaube, also zum einen, sein Weg war ja nicht nur davon geprägt, dass er irgendwie sich selber immer mehr gechallenged hat, also ja quasi irgendwie die Grenzen ausgetestet hat und diese Grenze hat sich ja immer verschoben und natürlich, der sich selber auch so ausprobiert hat und in dem Moment, wo du halt sowas annimmst, ist natürlich die Gefahr, dass diese Grenze immer weiter nach oben verschieben irgendwann aufhört, weil du bist ja dann in so einem, ja, in so einer Struktur, in so einer Story erstmal so drin und wie in so einer Fahrttheorie, es ist dir nicht mehr so viel offen, ne? Und er stellt sich ja schon so ein bisschen als Freigeist vor und auch wahrscheinlich, ohne dass ich ihn jetzt kenne, der auch eher vielleicht impulsiv entscheidet. Also eher so impulsiv und sich auch so die Wege offen halten will. Und wenn du zu so einer Entscheidung Ja sagst, ist natürlich die Gefahr, dass du dann vielleicht da versackst, hängen bleibst. Vielleicht hat er das selber so gesehen. Und es gibt dann plötzlich Strukturen und Regeln. Bis jetzt gab es die für ihn ja gar nicht.
Ja. Also gerade das mit dem Versacken und Hängenbleiben könnte einen Einfluss geben. Also ich meine, wir wissen es nicht. Ne? Warum hat er das sich so entschieden? Das wurde nie direkt geklärt, aber aus verschiedenen Interviews könnte sich eine Antwort ableiten lassen. Und zwar ganz nüchtern, der Weg von so einem Originalkünstler, der ist halt riskant und auch zu langsam, ne? Also du bist abhängig vom Geschmack, vom Zeitgeist, von den Moden und natürlich auch von den Galerien und Kuratoren, die so ein bisschen wie Gatekeeper sind für deine Karriere und für das, was du auch letztendlich dann irgendwann vielleicht rausholen kannst, auch monetär aus deiner Arbeit. Ne? Und gleichzeitig ist er aber überzeugt und weiß ja auch, dass er dieses Talent hat, jeden zu imitieren, woher ein Wert längst feststeht. Also ja. Wenn ich weiß, ich kann eigentlich was malen, was 1 Million sofort kriegt oder ich kann mich auf den Weg begeben und vielleicht sind irgendwann, vielleicht mit dickem Unterstrich, vielleicht sind irgendwann meine Werke mal auch 1 Million wert, ist ein bisschen unsicherer, ne?
Er braucht keine Marketingabteilung, also ein Brand muss er nicht aufbauen. Das ist ja, also
exakt.
Wenn ich so jeden Morgen aufstehe, so heute mal Van Gogh oder heute ist eher der Picasso-Tag.
Zum Beispiel, genau. Was Ernst ist halt nicht mehr diskutierbar, ne? Und in Heinrich Lampendonk, da steht der Wert fest. Der Marktpreis existiert. Und die Frage ist dann nur noch, ob das Bild echt ist. Und da müsste man natürlich gucken, wer entscheidet denn das? Experten. Und Experten sind Menschen. Und Menschen haben Eigeninteressen, haben blinde Flecken und auch eine Reputation, die sie schützen wollen. Also du musst über eine gewisse Hürde springen. Und ich glaube, dann kommst du auch in so einen Punkt, wo alle glauben wollen, es ist echt. Ich meine, wie geil ist das denn? Du hast das unbekannte Werk, du hast es nochmal zertifiziert. Und je mehr du da nach vorne gehst, desto leichter wird der Weg dann natürlich für alle Folgeaufträge. Ne?
Ja. Ja.
Und das ist die Entscheidung, die er trifft. Ne? Und das ist eine Entscheidung, ja, wo ich sagen würde, das ist eine geschäftliche Entscheidung. Ich vermeide den unsicheren Markt und nutze den gesicherten. Und insofern malt er, was fehlt. Und damit kommen wir auch ein bisschen zu dem Punkt, den du vorhin gefragt hast. Also er malt das, was fehlt und nicht das, was schon existiert. Ja.
Mhm, ja.
Ist eigentlich eine rationale Geschichte. Ne? Jetzt können wir mal weitermachen. Jetzt wird es konkret. Also das, was Beltrachi getan hat, ist ja nicht simpel, sondern es ist handwerklich so präzise, kann man sagen. Und auch mit so einem Kalkül und so einer Systematik und so durchdacht, dass man ja fast schon ja, respektvoll beschreiben kann, was er da getan hat. Und auch wenn man es falsch findet. Ja? Also moralisch ist es natürlich so, okay, also hier geht
ja, es in den
Schausen schwanger, aber...
Jein. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir so auf unsere Gesellschaft blicken, wie blicken wir denn auf solche Menschen, die sowas tun? Und jetzt schau mal so die letzten Jahre, so Haus des Geldes, Lupin. Und ich habe eher das Gefühl, dass wir mit sehr starker Bewunderung auf solche Menschen schauen. Also da ist so ein bisschen so dieses Hannibal Lecter-Phänomen. Oh, darf ich den cool finden? Oder irgendwie sympathisiere ich mit dem. Und wen fanden wir alle bei Haus des Geldes cool? Den Professor, ist ja logisch. Also, und genau das Gleiche ist da. Also wenn ich die Geschichte höre, denke ich mir, oh, bitte lass ihn nicht zu früh gefasst werden. Ich mehr davon. Ich finde das cool. Ich finde das spannend. Deswegen... Insgesamt so Kunstraub, Betrüger, irgendwie finde ich, die haben ein sehr großes Sympathiepotenzial bei uns in der Gesellschaft.
Die Schlitzohrigkeit, die auch dahinter genau. steckt. Ich meine, wenn du genau. heutzutage schaust, dann ist es halt jemand, der die Goldmünze gestohlen hat, ne? Oder wo sie ins grüne Gewölbe irgendwie eingestiegen sind. Genau. Das ist so ein bisschen ähnlich. Dribbeln das System brutal, ja, nutzen diese Lücken aus. Will man aber, ja, weiß auch nicht, ne? Das ist so ein bisschen. Also ist auf jeden Fall, aber muss ich sagen, respektabel und das ist auch etwas, wo man sieht, hier ist ein Macher am Werk. Ne? Also jemand, der auch ein Talent hat und das für sich nutzt und ganz konkret die Lücke findet. Ne? Und was es ja ist, also Beltrachi, der kopiert nicht, was es gibt, sondern das wäre Wahnsinn, weil er sagt, na Moment, das Bild hängt ja schon irgendwo, ja, das mache ich natürlich nicht. Es gibt ja auch Fotos von Originalen, es gibt Röntgenaufnahmen und ganz komplizierte Sachen habe ich gefunden in der Recherche, wie Reflektografien, chemische Analysen und dann fliegt es natürlich sofort auf. Und deswegen, was er stattdessen tut, er studiert sogenannte Werkverzeichnisse. Und das sind dicke Kataloge, in denen die Nachlässe großer Künstler dokumentiert werden. Ja? Mhm. Also da gibt es dann Einträge wie, es gibt ein Gemälde, Öl auf Leinwand, circa 1923, Verbleib unbekannt.
Ach so, das heißt quasi verschollene Kunstwerke.
Exakt, ja. Oder wo man sagt, es gab es irgendwie, keiner weiß so richtig, es ist zerstört, gab es das überhaupt mal? Oder dass auch sowas drinsteht wie Laufbriefwechsel existiert ein Bild dieses Titels, leider ist kein Foto vorhanden.
Mhm.
Hä? So.
Ja.
Und da denkt der Mensch, das sind ja eigentlich interessante Lücken, das wird sein Einstiegspunkt. Also das ist das, wo er reingeht. Also Werke, die existiert haben könnten, aber wo es keine Beweisstücke tatsächlich gibt. Und deswegen kannst du gegen diese Bilder natürlich nichts Authentisches vergleichen. Sie passen ins Werk, sie passen in die Zeit. Und weil er grundsätzlich den Stil und das Werk kennt, kann er das natürlich kopieren und das ist nicht überprüfbar. Und was er später daraus ableitet, ist ein Begriff, den nennt er Method Painting. Ja? Also in Anlehnung an Method Acting Ding. Also er wird quasi zum Künstler. Also du agierst eigentlich so wie der Künstler, versetzt dich rein und schaffst halt was. Ne? Siehst halt äußerlich nicht so aus, aber... Ja. So, also er sucht nach dieser Geschäftslogik, wo er nicht gesättigte Märkte, sondern diese weißen Flecken in diesen Märkten sucht. Und er findet halt raus, da gibt es Lücken, die halt existieren. Und das, wenn er es aus einer geschäftlichen Perspektive betrachtet, Christian, das ist ja interessant. Ne? Man sucht sich die Nische. Was sagst du denn dazu aus so einem Vergleich? Du kennst das aus anderen Bereichen, diese Unvergleichbarkeit zu gehen? So?
Also es ist aus ein Stück weit natürlich hochgradig beeindruckend, ne? Also weil er nicht nur quasi, also nicht nur seine Geschäftsidee hat, sondern weil er auch komplett das rechts und links, wo ist der Haken? Er hat es doppelt abgesichert. Er hat sich Gedanken gemacht und also nicht nur dieses, ich habe mir über den Rahmen Gedanken gemacht, auch dieses, okay, ich versetze mich in den Künstler rein, was ja anderen Seite auch eine hohe Empathie erfordert, also Wahnsinn, was er sich gedacht hat und natürlich Wahnsinn, dass es funktioniert hat. Ja. Weil ich sag mal so, das ist ja so etwas, das ist ja ungefähr so, wie wenn wir als Kind so ein 10-geschossiges Kartenhaus gebaut haben. Also wir kennen das ja alle noch, sobald eine Karte, wenn du eine Karte nur so ein Stück blöd hinlegst, fällt das ganze Ding sofort zusammen. Und so fühlt sich das ja an. Ne? Ich versuche gerade hier das Taj Mahal mit Spielkarten nachzubauen.
Ja, absolut. Und gleichzeitig ist eine hohe strategische Überlegungskraft drin. Ne? Also eine Konstruktion von, wie kann ich eigentlich meine Möglichkeiten nutzen, um mir Vorteil zu verschaffen. Also ja. Und dieses zum Künstler werden, das klingt erstmal wie eine Metapher, aber was er tatsächlich macht, ist, er liest die Briefe, die Tagebücher, die Biografien dieser Künstler. Er hört die Musik, die so ein Maler gehört haben könnte. Ja. Er trinkt, was der Maler getrunken hat. Das ist ein bisschen wie, wenn Johnny Depp sich auf eine Rolle vorbereitet im Film. Ja.
Er hat aber noch beide Ohren gehabt, ne, der Petrach. Ja. Also, er hat sich kein Ohr plötzlich abgeschnitten. Also.
Das kann man sehen, das hat er nicht, auch auf den Aufnahmen, die heute noch von ihm existieren. Aber er versucht zu verstehen, wie hat denn so ein Mensch 1921 gedacht? Was hat denn den bewegt? Ja? Wie war so eine Farbpalette? Was waren die Obsessionen? Und was hätte er vielleicht noch gemalt, was wir nicht kennen? Ja? Mhm. Und das ist ja schon auch eine empathische, aber auch eine intellektuelle Leistung. Ne? Nicht nur diese technische Ausführung, wie bringe ich die Farbe jetzt auf die Leinwand, was schon beeindruckend ist, sondern auch das Hineinversetzen in eine fremde Psyche, wenn du so willst, in eine andere Handschrift, in einen Stil. Und deswegen malt er dann auch nicht als Petrachi, sondern letztendlich als Max Ernst. Ja? Und er malt dann auch ganz konkret Max Ernst nach und diesen Stil. Und es ist ein bisschen vergleichbar. Ich musste so denken, so wie ein wilder Stier, ja? Oder Robert De Niro, ja? Ja. Der sich ja ganz, ganz häufig in seine, bei Taxi Driver, ist im Taxi mitgefahren und so, ne? Also um da auch reinzukommen. Große Schauspieler, denen wird das ja nachgesagt, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, dass die sich halt tatsächlich sehr nah ranlehnen in die Rollen, die sie dann haben und dazu auch ein Stück weit werden, ne?
Ja, ganz großes Beispiel ist ja auch Christian Bale. Christian Bale, der total unterschiedliche Rollen innerhalb kürzester Zeit hatte und sich auch gerade da krass drauf vorbereitet hat. Unter anderem dann irgendwie, einmal musste er sich ja irgendwie um 40 Kilo abmagern. Und was er dann alles gemacht hat, wie er sich so reingedacht hat, wie er sich vorbereitet hat, wirklich über Monate, ja, über Jahre teils tatsächlich. Das ist schon krass. Ich stelle mir dann immer die Frage, gibt es dann eigentlich es muss doch irgendwann so den Moment geben, wo du dann so aufwachst und das Gefühl hast, ey, ich bin wirklich der. Also, ob so, ne, also am Anfang denkst du ja, okay, ich spiele das, ich stelle mir so ein bisschen vor und jetzt trinke ich was, jetzt höre ich Musik und jetzt, keine Ahnung, nehme ich LSD, weil das hat man da so gemacht. Aber irgendwann musst du doch wahrscheinlich wirklich morgens aufwachen und so dieses Gefühl haben, so, der ist gerade in mir, keine Ahnung, auferstanden.
Kann sein, was ich mir aber auch vorstellen könnte. Ich meine, du weißt ja auch, das haben wir auch schon mal an verschiedenen Stellen besprochen, dass man ja in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Rollen einnimmt. So, ne? Und ich könnte mir vorstellen, das ist wie so eine Jacke, die er anzieht und sagt so, jetzt bin ich mal X und dann bin ich Y. So ähnlich wie ein Schauspieler ja auch unterschiedliche Rollen dann abrufen kann oder weinen auf Befehl oder sowas. Ja? Also sich auch in Gemütszustände so reinversetzen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man das aus einer Professionalität heraus irgendwann auch so sagen kann, ich bin mir jetzt bewusst, in welchem Kontext ich bin, was ich jetzt so zeigen soll oder muss und das mache ich jetzt mal. Also gerade, wenn du so groß von dir überzeugt bist. Ne? Und jetzt haben wir...
Ne? Nee, ich wollte nur sagen, das eine ist ja das zu können, sich da reinarbeiten, so diesen Rollenswitch und diesen Kontextswitch die ganze Zeit hinbekommen. Das andere ist ja das, über was wir davor geredet haben, wie vage auch dieses Gebilde ist. Also wie sehr Gemälde analysiert werden, unterm Brennglas stehen, ist es Original, ist es Fälschung. Also er ist ja nicht in ein neues Gebiet gekommen, wo nur Amateure unterwegs sind. So wie wenn ich sage, keine Ahnung, wir alle können nicht mit KI umgehen und deswegen ist es gerade total schwer, irgendwie Fälschung. Und da kann ich auch sagen, okay, das Thema ist neu. Aber das Thema, dass Kunstwerke analysiert wurden, das ist ja schon so alt wie Kunst ist. Und deswegen, wenn ich das Ganze im Gesamtkontext nehme, das musste er ja komplett ausgeblendet haben. Der muss sich ja so sicher gewesen sein in dem, was er tut, dass er auch so befreit sein konnte, um sich auf diese Rollen einzulassen. Weil ich denke mir, wenn ich unsicher bin, ich denke mir jeden Tag, heute wirst du erwischt, wäre ich ja gar nicht in der Lage, so frei das Ganze durchzuführen. Also Also ich könnte mir das Gefühl vorstellen, das ist so dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit.
Ja, und dazu kommt aber noch ein wichtiger Baustein. Also nachdem wir jetzt hier reingeguckt haben, er hat die Lücke gefunden, ja. Er weiß, wie er zum Künstler wird, kommt jetzt natürlich noch ein weiterer Baustein und das ist eigentlich das Material, ja. Also gerade wenn du anspielst auf diese Analysegeschichten und dass man das herausfinden kann, das Material ist ja auch noch eine weitere Meisterleistung. Und jetzt wird es nochmal richtig beeindruckend, denn das kann man ja kaum vollständig durchdenken, ja. Also Beltrachi geht auf Flohmärkte. Und zwar nicht, um die Bilder zu kaufen, sondern um sich Material zu holen. Ja, also er holt sich dann alte, wertlose Ölgemälde aus der korrekten Epoche. Ja, am besten mit so wenig Farbe drauf, dass er nochmal von vorne anfangen kann. Er schleift die Malschicht ab. Ja, vorsichtig natürlich, ja, aber und nicht ganz vollständig und so, dass eine Leinwand zurückbleibt, die tatsächlich aus den 20ern stammt, aus den 1920ern. Ja, ein Keilrahmen, der wirklich alt ist. Ja, das so eine Farboberfläche, die wirklich so alte Risse aufweist, dass man sehen kann, dass jahrzehntelang hat es schon gearbeitet. Und das ist fundamental. Denn ein modernes Labor kann natürlich eine Leinwand datieren und Fasern und Gewebemuster und den Alterungsgrad. Und wenn die aus den 20er Jahren stammt, dann gibt es ja erstmal keinen Widerspruch. Ne? Das Bild ist auf altem Material. So. Also, ja, sag mal.
Nee, das ist... Nee, krass. Also zum einen, keine Ahnung, wie er das selber analysiert hat, aber das ist ja erstmal wahrscheinlich, also er ist ja gerade noch nicht reich, oder? Also er fängt ja jetzt gerade erst damit an. Der ist ja jetzt noch kein Multimillionär, aber ich stelle mir vor, das Ganze, was er gemacht hat, und er musste ja selber erstmal herausfinden, weil wenn ich auf den Flohmarkt gehe, dann ist da irgendwie so ein Rahmen und der erzählt mir zwar jemand, der ist ja aus den 20ern, das muss ich ja verifizieren. Also ich kann ja nicht mein Business darauf aufbauen, dass mir das hier Heinz vom Flohmarkt erzählt hat, sondern ich muss das ja erstmal selber analysieren. Das heißt, der muss ja selber einen Heidenaufwand betrieben haben. Das heißt, der hat er nicht mit seinen Augen gemacht.
Nee, und natürlich hat er das aber auch mitbekommen. Ich meine, erinnere dich, sein Vater hat als Restaurator gearbeitet. Ich hatte gesagt, das ist ein Handwerk, ne? Also er arbeitet und denkt wie ein, oder arbeitet wie ein Restaurator, denkt wie ein Forensiker, der das dann überprüfen würde, ne? Und macht eigentlich ja das Gegenteil, wofür die ausgebildet wurden. Er dribbelt hier wirklich das System. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ist es jetzt eine Perversion oder ist es eigentlich bewundernswert? Ich glaube, man kann beide Positionen einnehmen.
Auf jeden Fall.
Und dann die Farben, ja. Also er mischt die Pigmente selber, so wie es früher auch gemacht wurde. Er sucht sich historische Rezepturen, guckt auch, welche Farbstoffe wann verfügbar waren. Hier zeigt sich auch nochmal dieses, wie sagt man, autodidaktische, könnte man sagen. Ne? Mhm. Also ganz praxisorientiert nochmal.
Man könnte sagen, er ist eigentlich in so einem jahrelang anhaltenden Flow da quasi drin. Er ist komplett eingetaucht in die Geschichte.
Genau, und er achtet dann vielleicht, er achtet zum Beispiel auch drauf, dass es kein modernes Titanweiß ist, weil es das ja erst ab Mitte der 30er Jahre gab im Handel, dass kein Kunstharz drin ist, keine synthetischen Bindemittel, sondern nur Pigmente, die in der Epoche tatsächlich existiert haben. Und er mischt dann diese Farben selbst nach historischen Rezepten von Hand und dann geht es natürlich auch ums Trocknen. Ne? Und, watch out, er baut sich einen eigenen Ofen. Also er trocknet die Bilder mit kontrollierter Hitze und das beschleunigt dann diese Alterung der Farbschichten, das probiert er dann auch aus, ja. Verändert die Verteilung der Fettsäuren, dass es einem natürlichen Alter ähnelt und so. Also das geht schon auch wahrscheinlich über einige Dinge, die er ausprobiert. Er legt die Bilder in die Sonne, behandelt sie dann auch irgendwie und er klebt dann auch Etiketten auf die Keilrahmen. Also kleine Papierzettel auf die Rückseite. Da steht dann mal drauf, von welcher Galerie ist es, wo wurde es ausgestellt und ein Jahr. Und auch die fälscht er. Und auch da nutzt er Papier aus der richtigen Epoche. Ja, schmiert dann Tee und Kaffee drauf, ja. Sucht sich Staub aus den Ecken alter Häuser und verteilt es in den Bildern, in den Keilrahmen und so. Und verwendet noch einen eigenen Klebstoff. So. Und es gibt so in den Unterlagen dann später zum Strafverfahren und auch im Dokumentarfilm, so wird auch gesagt, dass er selber so künstliche Wurmlöcher in die Rahmen auch bastelt noch, ja. Also als wenn die nochmal richtig sind. Also er macht einen Heidenaufwand, ja. So. Also man merkt, er ist kein Dilettant. Ja, das ist jemand, der halt tatsächlich ganz bewusst und auch vielleicht wissenschaftlich fundierte, aber auf jeden Fall praktisch bewährte Ansätze da in diese Täuschung anwendet und der jede einzelne Facette dieses Systems auch bedenkt. Ne? Material, Technik, die Dokumentation des Werks, ja? Denkt wie so ein Restaurator. Und wissenschaftlich nachgewiesen wurden ihm später 7 Fehlerebenen, ja? die Bilder, auf denen das nachgewiesen wurden, die haben trotzdem so lange, sind die rumgelaufen und ohne dass jemand genauer hingeschaut hat. Ja. Also das kam erst viel, viel später raus.
Und zwar, du hast ja eingangs gesagt, also kleinere Fehler. Du hast gesagt, da wurde ein Pigment irgendwie entdeckt, was es in der Epoche noch nicht gab oder so. War jetzt kein, keine Ahnung, krasser Fehler oder so.
Ja, ja. Was auch gesagt wurde, er hat so eine Art Backlight-Test auch selber gemacht. Ne? In englischsprachigen Quellen ist es vor allem dokumentiert. Also er nutzt selber UV-Licht, um seine Arbeiten nochmal zu kontrollieren. Ja, und leuchtet diese Fasern dann auf den Leinwänden blau an. Also er prüft das Ganze im Detail.
Ja.
Und jetzt vielleicht kommen wir zu einem Moment, der jetzt tatsächlich aus einem handwerklichen Betrug noch eher eine Geschichte macht. Ne? Denn was Beltrachi jetzt so technisch gemacht hat, ist ja schon beeindruckend, aber es ist ein bisschen abstrakt. Ne? Also ist erstmal technisch. Aber was er und seine Lebensgefährtin Helene gemeinsam aufbauen, die sind bis heute zusammen und auch wirklich niedlich und sehr vertraut miteinander anzusehen, muss man sagen, in den Dokumentationen. Genau, das schafft jetzt eigentlich die Möglichkeit, das auch ein bisschen größer zu machen. 1992 lernt er nämlich Helene kennen. Und die heiraten dann auch ein Jahr später. Er nimmt ihren Nachnamen an, weil er sagt, naja, Fischer klingt jetzt nicht so cool als Künstler wie Beltrachi, ne? Das klingt halt besser. Und ja, Helene ist aber nicht seine Assistentin, sondern eigentlich ist sie auch so offensichtlich ein Mastermind hinter der Verteilung, der Distribution. Denn sie kümmert sich dann um den Kontakt zu Auktionshäusern, Galerien und so weiter. Und sie spricht auch mit den Experten. Sie repräsentiert die Bilder und ist das Gesicht nach außen. Warum? Weil ja Wolfgang eigentlich lieber im Hintergrund bleiben will und seine Ruhe haben will. Ne? Das war ein Motiv, was er hat. Und sie bringt auch noch was anderes mit. Und das ist wichtiger als alles andere, nämlich für die Glaubwürdigkeit der Story. Und das ist ein echter Großvater. Ein echter Großvater, den man halt in diese Geschichte einweben kann. Und das ist halt dann Werner Jäger. Den gab es wirklich. Der lebte von 1912 bis 1992, war der Großvater von Helene und ein Geschäftsmann aus Köln. Eigentlich aus einfachen Verhältnissen. Hatte auch ehrlich gesagt nie einen großen Kontakt zur Kunstszene. Und was er auch nicht hatte, war eine echte Kunstsammlung. Ja. Aber als er 1992 starb, war halt keiner mehr darum, das zu bezeugen. Und so denkt sich Beltrachi hier noch die Story aus, die fehlt, um das Ganze gut zusammenzuklöppeln.
Das letzte Puzzlestück.
Sozusagen, also was das jetzt auch alles verbindet, ne? In eine Sache, die man gerne glauben möchte. Die Erzählung sagt dann nun also diese Geschichte. Werner Jäger war in den 1920er Jahren mit einem Alfred Flechtheim befreundet und der war damals einer der bedeutendsten Kunsthändler der Weimarer Republik. Deutsch-jüdischer Hintergrund, er hatte Galerien in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt. Und dieser Alfred Flechtheim, den gibt es halt wirklich. Der ist historisch verbrieft, den kennt man auch in der Kunstszene. Und er arbeitete auch wirklich mit Expressionisten und Surrealisten zusammen. Das Einzige, was jetzt erfunden war, ist, dass Werner Jäger den kannte und mit ihm befreundet ist. Ne? Mhm. Aber wer könnte denn das bezweifeln? Der Alfred Flechtheim, also der Galerist, der wurde tatsächlich auch von den Nazis verfolgt und musste emigrieren. Ja? Sein Archiv ist deswegen sehr lückenhaft. Ja, ja, und jetzt könnte man sagen, und das sagt auch die Story, Jäger hat dann halt Jäger, also der Großvater, hat dann über Flechtheim eine private Sammlung aufgebaut, ne, weil die sich kannten. Und da sind dann halt namhafte Künstler drin, ja, Max Ernst, Max Pechstein und so weiter. Und Bilder, die halt in den Kriegswirren verschwunden sind, sind dann halt im Familienbesitz bei Jäger geblieben und nie auf den Markt gekommen. Und jetzt, nach dem Tod, kann die Familie halt rangehen und die verkaufen, weil sie die halt findet. Ne? Das klingt erstmal plausibel. Und das ist ja auch tatsächlich in ähnlicher Geschichte mit vielen anderen Sammlungen passiert. Mhm. Ne? Also das ist ein Muster, was es auch sonst gibt. Ne? Jüdische Kunsthändler verloren ihre Bestände, es wurde versteckt, jemand hat es aufbewahrt und diese Familien irgendwann nach einer gewissen Zeit bringen es auf den Markt. Und das ist halt ein durchaus nachvollziehbares Narrativ.
Ja, und so wie du sagst, ne? So, also erstens super durchdacht. Zweitens eine plausible Geschichte überlegt und drittens, und das kommt wahrscheinlich dazu, man möchte es natürlich glauben. Also genau. weil es diese Hollywood-Geschichte so ist, ne? Weil es dieses genau. So, wow, krass, und weil natürlich immer so ein Stück weit ist, hey, das könnte mir auch mal passieren, ne? So, hey, keine Ahnung, ich gehe mal in Opas Keller rein und plötzlich, also es sind ja so Dinge im Leben, so die dir so sagen, alles ist möglich und deswegen willst du es natürlich glauben.
diese Lotto-Momente, ne?
Genau.
So, und jetzt gibt es natürlich dann, ne, es geht ja jetzt nicht um kleine Summen, und irgendwann stellt ein Käufer, also eine Galerie, also das ist das Problem, ne, wo ist der Beweis? Irgendwann wird ja so ein Käufer, eine Galerie oder ein Auktionshaus die Frage stellen, gibt es denn Fotos? Gibt es irgendwelche Dokumente, irgendwas, was zeigt, dass die Bilder jemals wirklich im Besitz der Familie Jäger waren?
Mhm.
Und das ist ein großes Problem.
Weil die gab es jetzt erstmal nicht.
Genau. Und jetzt ist die Lösung von Beltrachi so simpel. Und man muss auch sagen, so ein bisschen so dreist, dass man kurz mal innehalten muss und schlucken. Denn was machen sie? Sie machen Fotos. Fotos
nachgestellt. Achso, ich wollte jetzt sagen, sie machen Fotos.
Genau, ja. Sie machen Fotos. Also, sie inszenieren das Ganze, und zwar besorgen sie sich eine alte Kamera. Ja, natürlich nicht digital oder sowas, damals ja sowieso noch nicht und auch nicht modern, sondern eine Kamera aus der Epoche, ne? Mit passendem Filmmaterial. Stichwort Flohmärkte, also du musst dir halt dann die Dinge suchen, wo halt altes Zeug verkauft wird. Ne? Ein
auf
altes
wie Fotopapier. Flohmärkten der gewesen sein muss.
Ja. Fotopapier aus der Zeit, Chemikalien für die Entwicklung und auch hier wieder hands-on praktisch das Ganze selber machen. Ne? Und dann bauen sie einen Raum auf. Also nicht eine komplette Wohnung, sondern eher so wie ein Studio, wie man sich das vorstellt. Eine Ecke, ja. Eine Wand. Und zwar so, wie man sich jetzt vorstellen kann, als wenn du dir jetzt vorstellst, wie müsste ich das einrichten, damit es aussieht, als wäre es von meinem Opa vor 100 Jahren ein Foto da im Wohnzimmer entstanden, ja.
Ja.
Also, irgendwann in den 30 Jahren. Sie hängen dann Bilder auf, und zwar diese Fälschung, ja, als Hintergrund. Die hängen dann so an der Wand quasi, ja. Und dann zieht sich Helene um. Ja, ein altes Kostüm, so alte Kleidung, Frisur, Haltung, so wie eine Frau aus den 20 Jahren, die sitzt ein bisschen steifer da, so halb schräg, ja. Das Foto gibt's auch. Genau, und sie verkleidet sich quasi als ihre eigene Großmutter, ja. Dann haben sie halt so ein Foto gemacht. Das Foto wird gemacht.
So ging Photoshop früher.
Schwarz-weiß, körnig, leicht unscharf, wie Fotos aus der Zeit, wie du sagst, ne? Die Mutter im Vordergrund und im Hintergrund so die Bilder fast schon beiläufig an der Wand, ja. Und selbst eigene Familienmitglieder, die dieses historische Foto in Anführungszeichen später sehen, erkennen Helene dann nicht, ne? So, sondern die Verkleidung ist so überzeugend, dass sogar Menschen aus ihrem Umfeld, die sie kennen, eine historische Person sehen. Und dieses Foto geht dann mit der Anfrage, also wenn Käufer so fragen, ja, ist denn das echt, ist es irgendwo verbrieft, dann schicken sie das Bild und sagen, hier, guck mal, das ist ein Foto von vor 100 Jahren, ja, wo meine Oma drauf ist, da siehst du doch, dass es hinten an der Wand hängt, ja. Und das liegt auch so einfach so rum, und wenn Galeristen zu Besuch sagen, gucken wir mal, da ist noch ein altes Familienfoto, da sehen sie doch die Bilder im Hintergrund. Das beweist natürlich nichts, aber das stützt natürlich das Narrativ massiv, ne. So,
ja, ja, klar. Und es gibt ja immer so, wenn ich im Kopf diese zwei Abbiegungen habe, es stimmt oder es stimmt nicht, wenn ich alle diese Puzzlestücke nehme, würde ich immer denken, okay, es ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass es stimmt.
Genau.
Also wenn ich so in meinem Kopf so einen indiziengeführten Prozess führe, bin ich immer der Ansicht, es stimmt.
Gerade wenn du es so beiläufig präsentierst, genau. Und nicht so offensiv, sondern beiläufig, guck mal, hier, wir haben übrigens noch das Foto, gut, dass du fragst, das haben wir letztens gefunden oder so, ja. Genau. Es gibt aber noch einen Höhepunkt in dieser Strategie, weil du brauchst natürlich einen Leumund, ja. Und hier gibt es eine, ja, in dieser Geschichte eigentlich tragische Person, und die heißt Werner Spieß, ja.
Mhm.
Spieß ist in den frühen 2000er Jahren weltweit ein anerkannter Experte für Kunst von Max Ernst, ja. Er hat jahrzehntelang diese Werke zertifiziert, er hat Ausstellungen kuratiert, Bücher geschrieben. Also er ist, also wenn es um diesen Künstler geht, ja, dann gehst du zu dem Spieß hin, ja. Ja, und die Beltrachis, die laden ihn dann ein und zeigen ihm ein paar Bilder und gehen mit ihm essen und so weiter. Ja, und er bestätigt 7 Werke als Originale und stellt dafür Zertifikate aus. Und jetzt ist die Latte, dass da jemand zweifelt, schon recht hoch, ne?
Ja.
Man muss sagen, für diese Dienste, und das ist auch das, was im Prozesskontext dann rauskam, erhält Spieß insgesamt rund 400.000 Euro an Kommission. Das ist Teil des Systems, ne? Also Experten werden immer für Zertifizierung auch honoriert. Ja, und das spielt jetzt an der Stelle natürlich in die Karten, ne?
Ja.
Denn vor dem Hintergrund 400.000 klingt ja für uns Normalverdiener jetzt erstmal ziemlich viel, ne? Aber wenn du davon ausgehst, dass eines dieser zertifizierten Bilder von Max Ernst, in Anführungszeichen, ja, für 5,5 Millionen Euro verkauft wird, Dann ist das ganz eine kleine Tippprämie.
Prozentual passt das.
Ja. Fast schon, ne?
Ja.
Genau. Und das ist jetzt halt tatsächlich Social Engineering oder man könnte auch sagen Narrative Engineering, ja, dass du sagst, hier bauen wir halt tatsächlich ein Narrativ zusammen. Das ist jetzt keine Kunst mehr. Oder man könnte sagen, das ist vielleicht eine eigene Form von Kunst, aber nicht im künstlerischen Sinne, sondern die Kunst, so eine Illusion zu erzeugen. Ne?
Die Genialität. Das ist ja, so fast wie so ein Zauberer. Ne? Also eine Show der Illusionen quasi in sich zusammenbaut.
Genau. Und hier ist jetzt nicht nur das Bild gefälscht, sondern hier ist eine Welt konstruiert, ja, sozusagen. Ne? Personen, ja, Geschichte, ja, Beziehungen, Dokumente, die Artefakte und Werke selber, die Expertenmeinung. Ja, und das alles führt nur zu einem Punkt. Hier haben wir was richtig Geiles entdeckt. Und da wird der Markt natürlich jetzt notgeil drauf. Ne? Da haben wir verkauft viel, ersetzt viel um. Ja, und am Ende führt es natürlich dann aber dazu, dass es einen Fehler gibt, der eigentlich kein Fehler war, aber der sich später als Fehler herausstellt und letztendlich das ganze Ding auffliegen lässt. Ja?
Das heißt, es gab diesen Kipp-Moment und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Story, den du ganz am Anfang hattest mit diesem Partikel. Genau. Ne?
Also genau, da kommen wir jetzt hin. Also in der Zwischenzeit wurden einige Gemälde verkauft, immer wieder taucht ein neues auf, wird an verschiedene Galerien dann gezeigt, das wird überprüft, der Leumund steht dahinter, Leute schauen nicht so genau hin, es wird verkauft und so weiter. Wie gesagt, wir sprachen ja von 300 Bildern, als wir mit dem Podcast hier begannen. Ne? Also kann man sich schon vorstellen, da wird ein bisschen Knete umgesetzt. Ne? Und dann kommen wir zum Jahr 2006. Das Kölner Auktionshaus Lempertz versteigert ein Bild namens Rotes Bild mit Pferden, eigentlich angeblich von Heinrich Campendonk gemalt, und zwar angeblich 1914. Der Hammerpreis, also ein Rekord auch für ein Bild von diesem Künstler, 2,88 Millionen. Ja?
Mhm.
Käufer ist eine maltesische Firma und wie sich herausstellt, ist eine ukrainische Geschäftsfrau im Hintergrund. Die lässt das Bild analysieren, und zwar vom Londoner Labour Art Analysis and Research Labor. Und die schauen sich das ganz genau an. Und da gibt es halt auch dann, jenseits von dem Staub, der da drin ist, und der Leinwand, halt auch eine chemische Analyse dieser Farbschichten. Und sie finden etwas namens Titanoxid. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Dadurch, dass das ja Beltrachi alles studiert hat, dem war schon bewusst, das will ich nicht haben in meiner Farbe, ja, weil es halt erst in den 30er Jahren dann tatsächlich verfügbar war. Aber es findet sich trotzdem in dieser Titanschicht. Ein Pigment.
Das heißt quasi, und das ist irgendwie entstanden, ich bin kein Chemiker, ist es aus was anderem entstanden oder ist das, also wie ist das? Oder war es ein Fehler, war es mit der Unachtsamkeit von ihm, weiß man das?
Kommen wir gleich drauf. Okay. Erstmal das Pigment selber. Es ist in industrieller Produktion ab 1921 etwa überhaupt verfügbar und gängig erstmal auch in der Künstlerszene ab den 30er Jahren dann auch im Handel regulär drin. Das Bild, der Campendonk, rotes Bild mit Pferden, ist allerdings von 1914. Und da kann dann noch kein Titanweiß enthalten sein.
Mhm.
Was ist also passiert? Beltrachi hat das später nochmal aufgeklärt. Und er hat gesagt, normalerweise mischt er ja seine Pigmente komplett selbst an, ja, nach diesen historischen Rezepturen. Für dieses Bild hat er es aber nicht getan. Er hat eine Tube Zinkweiß sich besorgt und da waren Verunreinigungen drin. Eigentlich sollte es nicht drin sein, aber, du kennst das, im Produktionsprozess und so ein bisschen wie auf den Tüten, die man mit Nüssen oder so kauft oder mit irgendwelchen Sachen
im Supermarkt,
Spuren von enthalten. Ja. Das war wahrscheinlich nicht drauf auf dem Packungshinweis. Er hat halt diese
aber es Tube war drin.
Er hat diese Tube Zinkweiß verwendet und da waren wahrscheinlich winzige Verunreinigungen aus dem Produktionsprozess drin, Spuren von Titanweiß. Das heißt, nicht er hat diesen Fehler gemacht, sondern die Lieferkette und eigentlich die unsauberen Materialien haben ihn verraten. Er hat vor dem Hintergrund, was da alles aufgebaut wurde, klingt schon fast tragisch, ja, wenn man es von innen betrachtet. 30 Jahre lang akribische Arbeit, historische Pigmente, selbstgemischte Farben, die Leinwände. Und dann ein so ein Ding, über das du stolperst. Ne? Und man muss auch sagen, eine Geschäftsfrau, die halt sagt, ey, ich mache das bulletproof. Ja? Vielleicht, weil es für mich ein Investment ist und ich nicht ideal nur dran hänge und sage, oder vielleicht auch deswegen, wir wissen es nicht. Ja? Aber da wurde halt tatsächlich, ja, er erwischt. Und diese Tube hat er nicht selbst hergestellt. Und das ist etwas, ein Aspekt, da gibt es noch einen, ja. Es gibt jemanden namens Ralf Jentsch. Das ist ein Kenner der Flechtheim-Galerie in Düsseldorf. Und der hatte bereits vorher schon mal Verdacht geschöpft. Also es war nicht der erste Punkt, wo es so kurz auf knapp war, ja. Nämlich gab es auch eine weitere Unachtsamkeit und die ist direkt ihm eher zuzuschreiben, dem Beltrachi. Das ist ja wirklich wie ein Krimi hier, ne? Denn ja. Das Etikett auf der Rückseite von so einem Campendog-Bild, was ja angeblich echt aus so einer Galerie kam, aus der Flechtheim-Galerie, ne? Du erinnern uns, das war ja, genau. Der Freund dann von dem Großvater. Ja. Ja? Und das sah aus, da war eine Karikatur drauf, die passte nicht dazu. Man kann sogar sagen, das war so wie so, hatte so antisemitische Züge, was natürlich nicht zu so einer seriösen jüdischen Galerie auch passen kann und zu so einem Galerielabel. Das heißt, der hat damals schon gesagt, der Ralf Jentsch, also dieser Kunstkenner, das hätte Flechtheim niemals als Galerielabel letztendlich auf dieses Bild getan. Ne? Und der hat es auch damals schon gesagt. Und so kam es auch darauf, dass da schon mal Bedenken geäußert wurden. Aber das hat niemand, also da hat niemand genau hingeschaut. Da waren halt alle, für alle was bequemer zu denken.
Ja, genau, genau. Und wie du gesagt hast, man will es natürlich glauben. Und das ist ja noch so ein Punkt, wo man sagt, ach komm, ja. Da sehe ich mal drüber hinweg, anders natürlich, als wenn ein Labor sagt, pass auf, da ist das und das und das drin.
Ja. Also, long story short, ja. Die eigentliche Moral der Geschichte ist ja jetzt an der Stelle nicht, dass ein technischer Fehler gemacht wurde, sondern die Moral der Geschichte ist, es ist aufgeflogen dann am Ende doch. Ne? So, er ist aufgeflogen, weil irgendjemand genauer hingeschaut hat. Und auch wenn das System lange funktioniert hat, mit zunehmendem Zeitablauf und immer mehr Geschäften stieg dann halt das Risiko, dass er irgendwann auffliegt. Ne? Und jetzt könnte man sagen, vom ersten Verkauf bis zur Verhaftung, also über 30 Jahre, schätzungsweise 300 Bilder und etwa Schaden, Umsatz, man könnte sagen 20 bis 50 Millionen Euro ungefähr, die das.
Das ist krass.
Die das tatsächlich bewegt hat, ja.
Besonders, was danach passiert ist. Also, das muss ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man ja nicht unter seinem Kopfkissen 50 Millionen gefunden. Das heißt, der Schaden ist ja dann erstmal da.
Also, er wohnte ja lange auch außerhalb des Landes, hat er jetzt noch nicht gesagt. Ne? Sie haben lange in Südfrankreich auch gewohnt. Mhm. Kommt auch in YouTube-Videos auch und auch in dieser Dokumentation, die ich vorhin schon angesprochen habe, sieht man das auch, große Anwesen und dann auch in Deutschland Galerie, Häuser, könnte man sagen, oder Galeriehallen, wo er dann geschaffen hat. Ne? Ateliers könnte man eigentlich eher sagen. Naja, also pass auf, wir sind jetzt hier 2010, am 27. August in Freiburg werden Wolfgang und Helene Beltrachi verhaftet. Und dann aber beginnt
vier auch, Jahre, ne? Du hast gesagt, 2006 war diese Auktion, wir sind jetzt vier Jahre später. Also
genau, genau. Der Prozess beginnt im Herbst 2011 in Köln, ja, vom Landgericht Köln, dauert 9 Tage. Neun Tage für den großen Kunstfälscherskandal der Nachkriegszeit, könnte man sagen. Und das hat auch einen Grund, warum es, jetzt könnte man sagen, nur 9 Tage geht. Es gibt nämlich einen Deal. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung einigen sich, Beltrachi soll 14 Werke gestehen, das tut er auch, erhält dann 6 Jahre Haft, Helene 4, ja, 2 weitere Mitangeklagte, na, das ist die Schwägerin und der Lebensgefährte von ihr, dieser Schwägerin, haben noch geringere Haftstrafen. Ja, und am 27. Oktober, also nach diesen 9 Tagen, ist dann alles vorbei, schnell und sauber. 9 Tage, ja, wo man das Ganze abhandelt, was sich 30 Jahre lang und ja, in diesen Millionenhöhen beträchtlichen Summen aufgebaut hat. Und warum kriegen die insgesamt nur diese Strafe? Also warum sind es auch nur 14 Werke, obwohl er ja 300 eigentlich verkauft hat? Warum gesteht er nur 14? Auch hier setzt sich die Geschichte fort, die darunter liegt. Eigentlich hat keiner richtig Interesse daran, das nochmal richtig aufzuarbeiten. Niemand will wirklich wissen, wie viel es tatsächlich waren. Wenn man jetzt alle 300 Werke verfolgt hätte, dann gibt es halt diese Implosion, von der ich sprach. Ja? Wir müssen die Werksverzeichnisse ja großer ganze, Meister anpassen.
Eine ganze Branche kann ja in sich implodieren, eine ganze Bewegung.
Exakt. Wir müssen die Werksverzeichnisse großer Meister nochmal hinterfragen. Und das gilt ja nicht nur für das, sondern auch für andere mögliche Werke. Bilder, die in Museen hängen, könnten Fälschungen auf einmal sein. Ja? Privatsammler, die 5 Millionen bezahlt haben, stellen auf einmal Ansprüche an ihre Versicherung.
Das wäre, wie wenn wir jetzt erfahren würden, dass die Hälfte von den Beatles-Liedern gar nicht von den Beatles kommt.
Das ist so ein Beispiel. Zum Beispiel bei Milli Vanilli waren die Beatles
auch unterwegs. Genau.
Ja, genau. Also Auktionshäuser wären auf einmal haftbar. Nachlassverwaltungen verlieren ihr Geschäft. Der gesamte Markt, wie du gesagt hast, ne, für diese klassische Moderne, gerät dann ins Wanken und in Frage. Ne? Und deswegen haben eigentlich alle Interesse daran, dass es 14 bleiben. Und so kommt es auch dazu, dass heute laut Insider-Schätzungen im Kunstmarkt irgendwo noch 200 Werke von Beltrachi-Bildern im Umlauf sind, in Privatsammlungen, in Museen, in Auktionskatalogen. Und niemand weiß genau, sind die jetzt echt oder nicht. Und niemand will es auch wissen. Und so werden auf einmal Beltrachis Werke zu echten Kunstwerken.
Wahrscheinlich war auch Teil des Deals, dass er selber es nicht verrät, weil so ein krasser Move wäre jetzt. Der gute Mann, der lebt ja noch, ist Mitte 70, ich weiß gar nicht, wo er lebt. Also stell dir vor, der wird sich jetzt irgendwann hinsetzen und er wird diese Liste veröffentlichen. Das könnte er ja machen, weil er selber weiß es ja. Also was würde passieren? Weil er könnte sich ja jetzt einfach sagen, ich bin mir sicher, also die ganze Welt, der könnte ja jetzt bei jedem Fernsehsender, bei jeder Zeitung anrufen und so, wisst ihr was, ich habe hier so ein Dokument, wenn ihr das veröffentlicht, dann...
Ja, aber er hat ja auch den Deal gemacht, ne? Also deswegen hat er auch nur diese Strafe sagen, bekommen.
Es ist wahrscheinlich dann Teil des Deals, dass er dieses Geheimnis mit ins Grab nimmt.
Und ich glaube, das eine ist, was du dann auch mit ins Grab nimmst oder was du dann an Gefängnisstrafen noch kriegst, das andere ist, was auch an finanziellen Forderungen an dich gestellt wird oder was du sonst vielleicht noch an Feindschaften dir einhandelst, ja? Also ich glaube, es ist für alle eine Win-Win-Situation, auch dieses Urteil dann an der Stelle. Es gibt übrigens interessanterweise, Steve Martin kennst du als Schauspieler, ne? Der hatte unwissentlich so eine Campendonk-Fälschung mal gekauft für 700.000 Euro und hat es 2006 weiterverkauft über Christie's für 500.000 Euro. Also er hat beim Verkauf Geld verloren, aber er wusste bis zur Aufdeckung auch nicht, dass er ein Beltrachi hatte. Er dachte immer, es wäre das Original Campendonk, ne? Ein amerikanischer Verleger, der zahlte 7 Millionen für einen Max Ernst, der kein Max Ernst war. Ja? Die tragische Figur von Werner Spieß, das war derjenige, der das ganze Kunstwerk zertifiziert hatte und so, der wurde zu einer Geldstrafe in Frankreich verurteilt, aber natürlich hat auch ein Aktionshaus ihn zivilrechtlich nochmal beklagt und für den ist natürlich der Schaden riesig und die Reputation. Du kannst auch sagen, sein Lebenswerk ist dadurch zerstört. Ne?
Na klar.
Das ist eigentlich die tragische Figur auch. Ja. Ansonsten kein Experte, kein weiterer Experte, muss man sagen, kein Auktionshausmitarbeiter, kein Händler wurde irgendwie sonst noch belangt. Ne?
Gibt es eigentlich, also du hast gesagt, du hast ja eine Doku gesehen, das ist doch eigentlich von der Story her, halt das so wirklich dieses Haus des Geldes Potenzial oder Lupin Potenzial, so hat doch eigentlich mega Netflix, Serien, Hollywood Potenzial, könnt diese ganze machen. Geschichte.
Genau.
Ich denke jetzt nämlich weiter. Diese Fälschungen existieren ja. Und jetzt sagt man halt, keine Ahnung, wie heißt der gute Maler? Campendonk?
Campendonk, ja.
Campendonk, ja. Jetzt sagt mir, früher war es mir 2,88 Millionen wert, ich habe einen Campendonk in mein Wohnzimmer hängen. Jetzt denke ich mal andersrum, jetzt kommt so eine Netflix-Serie raus und der gute Fälscher wird jetzt plötzlich ein Popstar, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, das würde voll funktionieren. Also wenn du das gut designst, wenn du ein gutes Drehbuch hast, wie gesagt, gerade in Zeiten von Haus des Geldes, Lupin, ich bin mir sicher, das würde total funktionieren. Und jetzt stell dir mal vor, das Ding wird dann ein Riesenhit und dann ist es plötzlich jedem 1 Million wert, ein Beltrachi in seinem Wohnzimmer zu haben.
Könnte sein. Weiß. Und wir wissen auch nicht, wie sich das noch, meistens steigen ja auch der Wert von Kunstwerken letztendlich mit dem Tod des Künstlers, also was da noch alles passiert, man weiß es nicht, hat auf jeden Fall den Stoff zu einer Netflix-Serie, finde ich auch, ja, das so aufzubauen.
Weiß man, was er heute macht?
Ja, weiß man, was er heute macht? Also, ja, er macht immer noch Kunst, jetzt dann aber nicht als Fälschung, sondern auch als Kopien, auch unter seinem Namen. Er hat einen T-Shirt-Store, wo du T-Shirts von ihm auch kaufen kannst und so weiter. Ich glaube, ihm geht es nicht schlecht. Interessant auch, in der Doku kamen auch seine Kinder zu Wort, so im jugendlichen Alter. Die sagten so, ehrlich gesagt, wir dachten, unser Vater, der handelt mit Kunst, ja, dass der das gefälscht hat. Keine Ahnung, wir haben ihn nur ein, zwei Mal selber malen sehen. Also, haben uns auch gefragt, warum arbeitet denn der eigentlich so wenig? Ja, aber also, die haben das gar nicht so richtig auch mitbekommen, erst später. Haben sich dann auch gefragt, so nach dem Motto, wieso haben wir eigentlich so wenig mitbekommen, was unsere Eltern so machen? Ja, also, interessanter Punkt, ne? Also,
wussten die, dass die reich sind?
Naja, ich denke mal, in dem Umfeld und dem Lebenswandel, da weißt du schon, dass da irgendetwas ist, was einträglich ist, ne? Natürlich, das haben sie auch so ein bisschen gesagt, so. Das Ding ist, der Maler wurde also verurteilt, auch seine Frau, und Beltrachi kam 2015 dann wieder frei, also nach 3 Jahren offenem Vollzug,
Okay, das
wo
heißt.
Er während der Haft in einem Fotostudio gearbeitet hat, auch Mitgefangene gemalt und so weiter. Und tagsüber mit Helene zusammen auch dann seine Sachen nachgehen konnte. Das war die Strafe.
Das heißt, man hat. Jetzt kann man natürlich, wir waren natürlich alle nicht in dem Verhandlungszimmer drin, aber so wie du gesagt hast, obwohl er da quasi schon auf der Anklagebank war, hatte er quasi immer noch das größte Druckmittel in der Hand, nämlich ich habe hier das Potenzial, wenn ich veröffentliche, was ich weiß, um eine ganze Branche implodieren zu lassen. Und ich tippe mal, ich weiß nicht, wie solche Deals, ich war noch nie angeklagt und ich war noch nie Staatsanwalt, aber ich weiß nicht, wie solche Deals laufen, aber ich tippe mal, wenn ich es mir wirklich so ein bisschen als Verhandlung vorstelle, hatte er auch eine sehr, sehr gute Position, um ihm die Haft so angenehm wie möglich, oder nicht er selber, aber wahrscheinlich sein Anwalt dann. Er hatte eine sehr gute Position, die Haft so angenehm wie möglich zu gestalten.
Es geht halt um Geld an der Stelle und da ist eine Menge Geld im Spiel gewesen und ja, wie gesagt, den Schaden hätte es da eigentlich durch mehr Transparenz nur noch vergrößert, der da angerichtet wurde. Deswegen war es im Interesse von allem auch, dass er jetzt nicht so viel mehr aussagt. Ich weiß gar nicht, ob es vor allem sein Interesse ist, zu sagen, lass uns das mal reduzieren auf 14 Werke oder ob nicht andere auch irgendwie Fäden gezogen haben, zu sagen, lass uns das mal reduzieren auf 14 Werke. Wir haben darüber ja gesprochen, ne? Also das ist schon so, ne?
Was ich spannend finde, ist, man kann jetzt dieses Gedankenexperiment machen und es ist natürlich total schwer. Also keine Ahnung, was wäre, wenn ich in der gleichen Situation bin, ich merke, ich habe unfassbares Talent. Könnte es sein, dass ich selber auch so diese Teufelstimme von innen, die sagt, hey, lass mal machen. Es gibt diesen einen Film, den finde ich ganz spannend. Kennst du den Film, ich glaube, der heißt sogar Let It Be?
Oh, hilf mir.
Der ist so vor 7, 8 Jahren rausgekommen. Ziemlich cooler Film, muss man unbedingt sehen. Die Geschichte ist folgendes. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf und du wachst in einer Welt auf, in der es die Beatles nie gegeben hat.
Ah ja, von dem habe ich gehört, von dem Film. Ja.
Also, keine Ahnung, du gehst bei Google ein, es gibt nichts und es gibt die Lieder nicht und es gibt nichts auf der Welt, aber du bist Musiker und du, aber in deinem Kopf ist das alles da? Also alle Lieder, die gesamte Historie, alles, was zu den Beatles gehört. Und dieser Film, der ist wahnsinnig gut, weil in dem Moment, wo du schaust, stellst du dir in dem Moment ja die Frage, was würde ich jetzt machen? Also bin ich jetzt nicht Betrüger, wenn ich jetzt all die Songtexte nehme? Also sollte ich es, aber andererseits, hey, muss ich der Welt nicht mit diesen 80 Liedern ein wahnsinniges Geschenk machen? Und er hat es ja dann gemacht und hat ja dann eine Weltkarriere da in dem Film. Und wurde natürlich für etwas gefeiert, was nicht er entworfen hat. Und ja,
wer den intellektuelle Aneignung hat, oder so nennt man das, ne?
Ja, genau. Aber ich finde es spannend, weil es natürlich so dieses, ja, so, man kann mal so diese Gedankenexperimente machen. Stell dir mal vor, ihr wacht morgen auf und es hat die Beatles nie gegeben, aber du hast dieses Wissen. Was machst du damit?
Ja. Also, und das ist jetzt, kommen wir zu dem Punkt, du hast ja die Frage auch gestellt, wie geht's denn weiter? Und ich weiß ja gar nicht, wie es weitergegangen ist. Würde ich dir gerne nochmal ausleuchten, bevor wir gleich dann zum Abschluss kommen unserer heutigen Folge. Also, wie macht man eigentlich aus so einem, ich sage jetzt mal Verbrechen, aber man könnte auch sagen, wie macht man aus so einer Geschichte eine Marke, ne? Also, Januar 2015, Wolfgang Beltrachi tritt aus dem offenen Vollzug, er ist jetzt 63 Jahre alt, er zieht nach Meggen am Vierwaldstätter See in der Schweiz. Ja, und jetzt könnte man natürlich denken, es wird ganz leise oder er wird ganz leise, aber er wird lauter. Ne? Innerhalb von wenigen Jahren passiert was Bemerkenswertes. Er wird zu einer Marke. Und zwar nicht trotz seiner Verurteilung, sondern wegen ihr. Wir kennen das alle, der Streisand-Effekt, ne? Aufmerksamkeit, ja. All eyes on me, auch gerade wenn ich es nicht will.
Ja.
Und noch während er im offenen Vollzug ist, also 2014, kommt schon der Dokumentarfilm raus, also dieser Netflix-Moment, von dem du vorhin auch sprachst, ne? Der heißt Beltrachi, die Kunst der Fälschung. Das ist der, den auch wir verlinken dann, der ist auf YouTube zu finden. Von Arne Birkenstock ist der gemacht. Der kam auch in die deutschen Kinos. Keine Ahnung, an mir ist der in der Zeit vorbeigegangen.
Ja.
Er hat auch einen Filmpreis bekommen für den besten Dokumentarfilm. Und er zeigt dann halt Beltrachi bei der Arbeit und lässt ihn erklären. Und man hat einen sympathischen Eindruck von diesem Menschen. Ich komme da nicht umhin, ja. Also ihn auch zu bewundern. Und ich mag es persönlich auch, kann ich dir sagen, ja? Ich mag es, mochte es schon immer, Leuten beim Zeichnen zuzugucken. Ich finde es so magisch, wenn Leute sowas auf die Leinwand bringen. Da hat man natürlich da auch ein bisschen Gelegenheit dafür. Und vor dir steht halt ein fröhlicher Handwerker oder Künstler, ja, so. Unbeschwert auch, mit einer gewissen Leichtigkeit, der halt zufällig so in den Kunstmarkt gedribbelt hat, könnte man sagen, ja. Es kam dann auch ein eigener Podcast namens Enthüllungen raus, eine TV-Serie mit dem Namen Der Meisterfälscher. Es gab Vortragstouren und auch Ausstellungen unter eigenem Namen und das, was du sagtest, ne? Und auch die geschäftliche Ebene kam dazu. Und zwar, jetzt halte ich fest, die Marke Beltrachi Originals. Ja, ein Shop mit T-Shirts, Motive, die bekannt geworden sind, wie Motiv Abstürzender Engel, Salvator Mundi mit Banane. Und 20% seiner Erlöse gehen an Umweltprojekte. Und na, das war damals ja auch sehr Vogue und das traue ich ihm aber auch zu. Da kann man soziales Unternehmertum noch mit dazu nehmen. Ne? Dann gibt es auch so die NFTs, das sind so diese modernen Artefakte der Kunstszene, gehen wir jetzt nicht zu detailliert drauf rein. Aber auch das sozusagen wurden Kunstwerke als Blockchain-Zertifikate mit rangegangen. Und ja, das Gleiche, was er dann tatsächlich im Verborgenen getan hat, nämlich seine Originals, also Nachahmungen berühmter Künstler, die hat er jetzt als geschäftlich öffentlich und legal quasi dann platziert damit. Und das genau, was du sagtest, ne, ist dann rausgekommen. 2026, also in diesem Jahr, hat er auch eine Ausstellung in Prag mit 90 Gemälden, Divine Stories heißt die. Und ja, auch der Culture Trip erwähnt ihn zu den oder zählt ihn zu den bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Künstlern. Ja, also und das ist noch nicht alles. Sam Keller, das ist der Direktor der Foundation Bayerle, das ist eine der renommiertesten Institutionen der Kunstwelt, nennt ihn öffentlich einen talentierten Pinsler. Ja, also Pinsler natürlich wegen, ja, als Spitze gegen dieses Faken und so weiter, aber das Talent kann, glaube ich, dem Beltrachi keiner absprechen. Ja, und man kann es eigentlich so sagen, sein eigenes Zitat, halb klagend: Früher hatte ich meine Ruhe und war reich, jetzt bin ich weder reich, noch habe ich meine Ruhe. Ich habe tatsächlich mein Fragezeichen, ob er nicht wirklich reich ist, aber ja, das ist ja eine Frage der Dimension, ne? Ja.
Genau.
Also er hat bekommen, was er nicht vorhatte, ne? Einen großen Namen, große Aufmerksamkeit, aber auch einen eigenen Namen und keinen gestohlenen und hat jetzt letztendlich eine Marke. Und ich glaube, das ist die interessante Wendung auch dieser Geschichte. Ja, der wollte nie berühmt sein. Er ist handwerklich tipptopp, ist dann rausgekommen und relativ glimpflich mit dieser Strafe herausgekommen aus der Story, die er da gemacht hat.
Jetzt. Total spannend. Danke erstmal fürs Erzählen. Und ich finde halt auch total spannend, aus wie vielen verschiedenen Layern du diese Geschichte eben betrachten kannst. Ne? Also aus dem juristischen Layer, aus dem künstlerischen, aus dem, hey, wie gehe ich eigentlich mit Talent um? Aus dem Visionären, was will ich eigentlich? Aus was ist Kunst? Ist ja auch eine spannende Frage, weil egal, was er gemacht hat, es war ja trotzdem zu jedem Zeitpunkt Kunst, würde ich jetzt auch als Kunstbanause behaupten. Also wahnsinnig facettenreich. Und ich muss sagen, ich fand über die kompletten 62 Minuten ihn zu jedem Zeitpunkt in gewisser Weise irgendwie sympathisch. Also das ist, wie gesagt, das ist so, was ich meinte mit dieser Haus des Geldes-Moment oder dieser Lupin-Moment. Du willst irgendwie immer, dass sie damit davonkommen. Also es sind uns ja irgendwie immer noch die wohlgewollensten Kriminellen, weil sie ja in Anführungsstrichen niemanden wehgetan haben, außer jetzt natürlich finanziell. Also aber niemand körperlich wehgetan, weißt du, was ich meine, ne? Und deswegen... Ja. Fühlt man immer so mit den Betrügern unserer Zeit.
Ist ein bisschen wie Robin Hood, nimm den Reichen, bloß dass er vergessen hat,
und
den
gib's Armen mir, dann
alles weiterzugeben. Genau, und gib's mir, weil ich bin arm.
Den Reichen und gib's mir.
Also irgendwo, kann man davon ausgehen, hängt heute noch ein Bild, irgendwo in einem Wohnzimmer, in einem großen Anwesen, in einem Museum oder im Lagerraum eines Auktionshauses, kannst du dir vorstellen. Und das ist ein Beltrachi, aber niemand weiß es.
Und diesen Reichtum, den hat er trotzdem. Stell dir mal vor, du gehst jeden Abend schlafen und du weißt, im New Yorker Museum denkt ein Bild, was ich gemalt habe.
Er sagt es auch tatsächlich.
Das ist ja auch geil.
Er sagt es auch. Also es ist schon ein bisschen, auf der einen Seite ist es halt schon nicht so cool, ja, wenn ich weiß, in diesem Museum hängt das Bild, wird von allen bestaunt, die wissen gar nicht, dass es von mir ist, ne? Das hat er so gesagt mal, ne? Keiner weiß es so richtig, aber es hängt da, es wird bewundert und vielleicht auch nochmal restauriert und überarbeitet, wer weiß das schon. Die Versicherung hat es für 5 Millionen versichert, aber es ist eine Fälschung. Und ich glaube, das ist das eigentliche Vermächtnis und auch dieser Geschichte. Wir werden es nie rauskriegen, das hast du schon gesagt. Schweigen ist in dem Moment halt billiger.
Sehr gut. Super, ja. Super spannende Geschichte. Es war mal wieder eine Podcast-Folge, die sich um ein Thema dreht und natürlich auch mal wieder eine, wo man ein bisschen was lernen kann. Nach ein paar Blödelfolgen.
Aber das genau. Muss ja auch mal sein. Und mich hat die Geschichte auf jeden Fall fasziniert. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Doku mal an. Es ist ganz leicht, auch mal nach einem Abend oder an einem Abend mal durchzugucken, auch wenn man sich vielleicht nicht unbedingt für Kunst interessiert. Und ansonsten sage ich danke, Christian. Das war ein wunderbares Gespräch mit dir heute wieder.
Danke fürs Teilen und danke fürs Aufarbeiten. Und schauen wir, was uns beim nächsten Mal wieder so begegnet.
Genau, falls ihr Feedback habt, weil irgendwas nicht so richtig formal korrekt wiedergegeben wurde von mir, von uns, dann schreibt es uns wieder gerne. Ansonsten kommt gut durch die Hitze und bis ganz bald.
Bis bald.